während die Kinder rausgehen, wir haben ja ein ziemlich merkwürdiges Thema gewählt für einen Heiligabend-Gottesdienst. Aslan, der Sohn des großen Königs, meine Predigt angelehnt an einen Film, das ist nicht so üblich. Der Clip, den ihr jetzt gleich sehen werdet, ist auch überhaupt nicht weihnachtlich. Und es ist, nehme ich mal an, der kürzeste Clip, den wir überhaupt jemals gezeigt haben. Ihr müsst also von Anfang an dabei sein, weil er ist dann auch gleich schon wieder vorbei. Aber ich hoffe, dass der Clip, so wenig weihnachtlich er ist, oder dass euch nachher noch klar wird, was dieser Clip mit Weihnachten zu tun hat. Okay.
Ja, ich weiß, aber euer Mut entscheidet über das Schicksal von Narnia.
Viel mehr haben wir einfach nicht gefunden an Bildmaterial zu Aslan, vor allem an Bildmaterial, an das man legal drankommt. Das ist er, Aslan, der Sohn des großen Königs. Der Sohn des großen Königs jenseits des Meeres, so wird er immer genannt. Der große Löwe, nicht zahm, so heißt es. Nicht zahm, aber gut. Rechtmäßiger Herrscher von Narnia. Zurückkehrt in sein Reich, um es von der Macht der weißen Hexe zu befreien. Aslan ist die Hauptfigur in den 7 Bänden, die C.S. Lewis die Chroniken von Narnia genannt hat. Aslan ist immer majestätisch, immer auch irgendwie furchterregend, immer auch irgendwie gütig und immer liebevoll. Vor allen Dingen mit diesen 4 Kindern. C.S. Lewis, der Autor, hat selbst bewusst eine unübersehbare Brücke zwischen dieser Figur Aslan und Jesus geschlagen. Das ist keine Idee von den frommen Christen, die jetzt diesen Film irgendwie für sich ausschlachten wollen und da etwas reininterpretieren. Er hat das selber gesagt. Er hat gesagt, das, was ein Aslan in dieser Welt Narnia ist, das ist Jesus in unserer Welt. Nicht alle von euch haben Narnia gesehen, nicht alle waren letzten Sonntag hier und haben dadurch ein bisschen was wenigstens mitbekommen von diesem Film. Narnia, das ist das Land der sprechenden Tiere und da sah man eben auch und noch ein paar andere merkwürdige Wesen, die es uns da weltlich gibt, befinden sich in diesem Land und dieses Land liegt unter dem Eispanzer der weißen Hexe gefangen. Sie hat 100 Jahre für Winter gesorgt und 100 Jahre Weihnachten verbannt und regiert dieses Land mit eiserner Diktatur. Und letztes Mal spielten diese beiden Figuren eine Rolle, die 2 Biber. Die 2 Biber und ihr merkwürdiger Optimismus. Mitten im 100-jährigen Winter wissen sie von dieser alten Prophezeiung. Das Krumme wird gerad, sobald Aslan naht. Beim Klang seiner Stimme verweht alles Schlimme, entblößt er die Zähne und schüttelt die Mähne, wird Winter vergehen und Frühling erstehen. Und diese beiden Biber sind sich sicher, Aslan naht. Aslan ist schon da. Im Clip eben war der Schnee schon weg. Frühling. Seit 100 Jahren ist in Narnia wieder Frühling. Und sogar den Weihnachtsmann hat man schon wieder gesehen. Das sind die Biber und ihre alte Prophezeiung. Und sie behalten Recht. Aslan ist da. So, jetzt verlassen wir Narnia und kommen zurück in unsere Welt. Letzten Sonntag haben wir uns mit noch einem beschäftigt. Jesaja. Jesaja und sein merkwürdiger Optimismus. Mitten in der dunklen Zeit sieht er das Licht. Hier sind nochmal 2 seiner Prophezeiungen. Ich glaube, ich muss sie nicht vorlesen, ihr könnt sie mal für euch lesen. 2 seiner Prophezeiungen, Jesaja 9 und Jesaja 7. Und 700 Jahre später geschieht dann etwas, von dem die Leute behaupten, Jesajas alte Prophezeiung sei erfüllt. Aslan ist da. Es sei Frühling geworden. Einer dieser Leute, die das behaupten, heißt Matthäus. Er ist einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren, 3 Jahre lang. Und er hat später das Matthäus-Evangelium geschrieben. Vorhin haben wir das Lukas-Evangelium gehört, wie er von der Kindheit Jesu, von der Geburt Jesu erzählt. Matthäus erzählt auch davon. Allerdings hat er eine etwas andere Perspektive. Er tut das mit ganz anderen Worten. Ich lese euch vor, was er darüber schreibt. Und darin kommt einem Mann vor, oder darin kommt vor, wie es einem Mann erging, der dabei war, als die alte Prophezeiung Wirklichkeit wurde. Ich lese Matthäus 1, 18 bis 25. Matthäus sagt also, mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet. Das heißt übrigens, in unserem Sinne würde man sagen, sie waren verlobt. Das durfte man aber so nicht einfach wieder lösen. Das war schon mehr oder weniger verheiratet. Aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Das wäre dann die wirkliche Heirat im damaligen Sinne gewesen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Während er noch so hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er hatte aber keinen ehelichen Verkehr mit ihm, bis sie ihren Sohn geboren hatten und er gab ihm den Namen Jesus. Josef hat einen echt schweren Stand in der Weihnachtsgeschichte, finde ich. Er tut mir immer so ein bisschen leid. Stell dir vor, deine Freundin sagt zu dir, sie ist schwanger. Du bist dir sicher, ganz sicher, dass sie es nicht von dir ist. Und sie sagt dir allen Ernstes, es ist nicht so, wie du denkst. Das musst du erstmal im Kopf klar kriegen, ja? Dass jemand, den du bisher nicht für bekloppt gehalten hast und der bisher auch kein Lügner oder keine Lügnerin war, sagt, sie sei schwanger, aber da wäre nichts gewesen. Josef kriegt das natürlich nicht klar im Kopf. Keiner von uns würde das klar im Kopf kriegen. Aber er ist ein feiner Kerl. Er könnte Maria, so war es damals, nach damaligem Recht vor Gericht bringen, wenn er die Sache publik machen würde, aber er will großzügig, großmütig Platz machen für diesen anderen, den es da wohl gibt, will von der Bildfläche verschwinden, dann kann sie ihren Liebhaber heiraten und vielleicht, wenn es schnell geht, kann sie sogar diese verfrühte Schwangerschaft auch vertuschen. Das ist Josef. Josef denkt menschlich. Josef denkt menschlich. Dass um ihn herum gerade etwas Göttliches passiert, wie soll er das einsehen können? Wie soll er das realisieren können? Kann er nicht. Ihr alle sitzt an Heiligabend in einem Gottesdienst. 52% der Menschen in unserem Land tun das heute. Zu einem Gottesdienst gehen, auch wenn sie sonst das ganze Jahr nicht dort sind. Warum? Warum tust du das? Tust du das, weil... Gehst du an Weihnachten in einen Gottesdienst, weil du immerhin für möglich hältst, dass das, was Maria behauptet, und das, was Josef für eine Lüge oder vielleicht für eine großartige Art von Verdrängung hält, was auf jeden Fall nicht wahr sein kann, tust du das, weil du für möglich hältst, dass es doch wahr sein könnte? Glaubst du, dass Josef nicht glauben konnte, dass Gott Mensch wurde? Glaubst du, dass der Sohn des großen Königs den Fuß auf unsere Erde gesetzt hat? Josef denkt menschlich, was denkst du? Wenn wir heute schon so Narnia-Fantasy-mäßig drauf sind, dachte ich, könnten wir eine kleine Fantasiereise machen. Also, ich hoffe, ihr macht dabei mit. Stell dir vor, ich denke mal, du hast Vorstellungsvermögen, kannst das. Stell dir vor, du gehst jetzt raus. Du gehst die Treppe runter, du gehst raus auf den Platz vor dem Kulturspeicher. Ich denke, es ist jetzt draußen, ja, ich denke, es ist dunkel draußen mittlerweile. Und dann, stell dir vor, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wie durch Zauberei hebst du ab. Du fliegst, also nicht so im Kreis rum, sondern fliegst so, schwebst so langsam senkrecht nach oben. Du siehst, die Wand des Cinemax fliegst hoch, du siehst das Cinemax schon von oben, siehst rechts den Main, vor dir siehst du die Altstadt, jetzt hast du 30 Meter, 40, 50. Das Lichterband der Veitshöchener Straße kann man schön raussehen, wie es den Main entlang da sich entlang schlängelt. Nicht mehr lang, dann hast du ganz Würzburg unter dir. Die Residenz ist so der hellste Punkt, rechts drüben. Die Festung ist schon langsam unter dir. Es geht immer schneller, höher und höher. Jetzt siehst du, oder du müsstest es sehen, die A3, die A7, ich weiß nicht, wie heißt die Autobahn, die von unten kommt. Du müsstest eigentlich die Autobahn sehen, wie sie Würzburg so eingezingelt haben, aber man sieht nichts, weil die Autos sind nicht unterwegs im Moment oder nur sehr wenige, deswegen ist es eigentlich dunkel. Du siehst jedenfalls das Licht am Meer Würzburgs, es wird kleiner und kleiner. Im Osten taucht jetzt Nürnberg auf, im Westen Frankfurter Raum. Jetzt, mittlerweile rast du von der Erde weg. Ja, jetzt hast du eigentlich schon ganz Deutschland im Blick, die Umrisse von Europa kommen in Sicht und zack, jetzt hast du die ganze Erdkugel vor dir. Wie war das eben der blaue Planet? Der schimmert. Die dir zugewandte Seite ist ziemlich dunkel, aber die Sonne, die dahinter steht, blendet schon hell. Deine Geschwindigkeit erhöht sich, du kommst gerade so am Mond vorbei. Die Erde wird kleiner und kleiner, jetzt verlässt du unser Sonnensystem. Gut erkennbar, wie die Planeten so darum herum kreisen. Andere Sterne kommen ins Blickfeld. Die Sonne ist nur noch eine von vielen, falls es Millionen. Jetzt verlässt du unsere Galaxie. Das ist die Milchstraße vor dir. Und das Tempo wird immer höher, die Milchstraßen werden immer mehr. Mittlerweile sind die Galaxien nur noch wie einzelne Sterne zu sehen. Tausende, Millionen, ich weiß nicht, wie viel es gibt. Und rums, dotzt du mit dem Rücken, ich weiß nicht, was haben wir hier, dotzen? Also du stößt mit dem Rücken gegen den Rand des Weltalls. Und du kletterst raus, und jetzt hast du es vor dir, das gesamte Universum. Von hier aus sieht es so aus, als ob es so in einer Hand Platz hätte. Ja? Und jetzt weißt du, wie sich Gott fühlt. Jetzt weißt du, wie es ist, Gott zu sein. Fantasiereise ist noch nicht zu Ende. Stell dir vor, du und Gott, ihr dreht die Zeit in 2000 Jahre zurück. Und dann nimmt dich Gott mit auf den Rückweg. Jetzt geht es allerdings viel schneller, weil Gott einfach ein höheres Tempo drauf hat und auch wegen der Erdanziehung. Du rast Slalom durch die Galaxien, auf eine dieser Galaxien zu, die Milchstraße, verschwindest in diesem Sternennebel. Ihr haltet euch ein bisschen nach rechts. Ein verflixt kleines Sonnensystem, auf ein verflixt kleines Sonnensystem geht es zu. Du schießt an der Sonne vorbei, Merkur, Venus kommen und jetzt der blaue Planet Erde, Europa siehst du schon. Aber du drehst nicht auf Würzburg zu, sondern ein bisschen südöstlich. Die Gurte drücken dich in den Sitz. Du fliegst über das antike Rom. Athen, wunderschön zu sehen. Jerusalem lässt so ein bisschen rechts liegen und schlägst dann in einem kleinen Dorf auf, Nazareth, in der damaligen römischen Provinz Judäa. Das heißt, du schlägst eigentlich nicht auf, die Reise geht noch weiter, du wirst nämlich noch kleiner als klein, so klein, und findest dich kurz darauf wieder im embryonalen Zustand im Bauch einer jungen Frau, die vielleicht 13 oder 14 Jahre alt ist. Jetzt weißt du wieder, wie Gott sich fühlt, denn er hat diese Reise gemacht. Genau diese Reise damals an Weihnachten. Ich habe es extra so erzählt, weil das ziemlich abgedreht klingt und weil das auch ziemlich abgedreht ist. Aber es ist eigentlich genau das, was wir an Weihnachten feiern. Es ist eigentlich genau das, vielleicht ohne, dass man sich so realistisch vorstellen muss, aber es ist genau das, diese Reise Gottes, wie auch immer er das gemacht hat, als kleiner Mensch in den Bauch einer jungen Frau, weshalb heute 50% der Deutschen in irgendwelchen Gottesdiensten sitzen. Ein unendlich mächtiger Gott kommt und wird so klein, in den abgelegensten Winkel irgendwo, 7 vor Christus, irgendwo im vorderen Orient, in einem Kaff dort, und wird Mensch. Ich wollte mal deutlich machen, wie verrückt das eigentlich klingt. Das klingt so verrückt, dass Josef es nicht glaubt. Dass er still seine Sachen packt. Maria noch ein schönes Leben wünscht. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott Mensch wurde und uns besuchte? Glaubst du, dass Jesus der Sohn des großen Königs jenseits des Universums war und ist? Josef glaubte das nicht. Er kennt die Regeln, die auf dieser Welt gelten. Er weiß, was geht und was nicht geht. Und er weiß, es geht nicht, schwanger zu sein ohne. Und Josef braucht diese Begegnung, diese persönliche Begegnung mit Gott in diesem Traum, um es dann glauben zu können. Ich habe mich gefragt, warum glaubt er das jetzt, wo er geträumt hat? Warum glaubt er es nicht, wo Maria ihm das erzählt hat? Ein Traum, ich meine, das ist ein Traum. Ich habe schon viele Dinge geträumt. Deswegen glaube ich nicht alles, was ich dort geträumt habe. Mit dem Traum von Jesus muss es anders gewesen sein. Er weiß, Gott hat zu mir geredet in diesem Traum. Er weiß plötzlich, Jesajas Prophezeiung ist eingetroffen. Eine junge Frau, sagt Jesaja, wird schwanger. Oder eine Jungfrau, sagt Matthäus. Dieser Unterschied rührt einfach daher, dass im hebräischen Text junge Frau steht und in der griechischen Übersetzung Jungfrau. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Und diesen Sohn wird sie Immanuel, oder wird Mann, die anderen werden ihn Immanuel nennen, das heißt Gott mit uns. Er erinnert sich an diese Prophezeiung. Josef glaubt es, weil er Gott begegnet, diesen Traum. Glaubst du es? Es macht nämlich eigentlich keinen Sinn, heute Abend in eine Kirche zu gehen, wenn das nicht wahr war oder wahr ist. Wenn das nicht passiert ist, wenn Gott nicht in unsere Welt gekommen ist, ist es sinnlos, dass wir hier sitzen und Weihnachten feiern. Dann wäre das besser, dann ginge irgendwie in eine Kirche mit großer Orgel, wo vielleicht ein Auditorium ist und das Ganze wäre wenigstens noch ein bisschen Kultur. Wozu wären wir dann hier? Die entscheidende Frage ist wirklich, ob Gott kam. Ob er Mensch geworden ist. Ob er jetzt wirklich mit uns ist. Immanuel heißt Gott mit uns ist. Ob er jetzt wirklich mit uns ist. Was wäre, wenn Gott mit uns ist? Wenn er das ist, wenn Gott heute mit uns ist, dann ist seit Weihnachten die Welt nicht mehr so, wie sie war. Dann ist ein Frühling. Dann ist der Winter vorbei. Dann ist die Dunkelheit vorbei. Dann ist keiner von uns mehr allein. Wenn Gott mit uns ist, ist keiner, der hier sitzt, mehr allein. Das ist das Schöne, und jetzt bin ich wieder bei Aslan. Das ist das Schöne bei dieser Figur Aslan. Das ist das Wichtigste an ihm. Dass er da ist. Ohne ihn wäre Narnia hoffnungslos verloren. Das Böse hätte unbeschränkte Macht. Der Winter würde weitergehen. Der Tod hätte das letzte Wort. Aber jetzt ist er da. Die Kinder sehen ihn in dieser Szene zum ersten Mal. Deswegen ist der Kampf nicht vorbei. Sie rüsten sich noch. Das Böse ist nicht einfach weg. Die Schlacht steht noch bevor. Und in den folgenden Bänden dann bei C.S. Lewis noch viele Schlachten. Aber Aslan ist da. Und das ändert alles. Durch die ganze folgende Geschichte der Chroniken von Narnia ist das das Starke. Aslan ist da, nur selten sichtbar. Aber immer ist er da. Und in den dunkelsten Abenteuern, wie die Helden dann diese Kinder oder andere Kinder bestehen müssen, gibt ihnen das eine unglaubliche Sicherheit. Es gibt ihn, diesen Löwen. Und er hat Macht und er ist da und er ist der König. Angenommen also, es war so, Gott kam in unsere Welt. Angenommen, das Unglaubliche ist passiert und Gott ist heute hier mit uns. Hört, was wir sagen, sieht uns. Was würde das für dein Leben bedeuten? Was würde das für dein Leben bedeuten? Und zwar nicht nur an Weihnachten, sondern immer. Ich kann verstehen, wenn Menschen das, so wie Jesus, wie Josef am Anfang, nicht glauben können. Das kann ich verstehen. Ich kann nicht so gut verstehen, wenn Menschen das nicht glauben wollen. Nicht glauben können, wollen. Ist das richtig? Also wenn man das nicht glauben will, das kann ich nicht verstehen. Wäre das nicht die gigantischste, die erlösendste Nachricht der Welt, wenn man dieser Welt, in der es so dunkel ist, in der es so kalt ist, in dieser Welt sagen könnte, Gott ist auf deiner Seite, Gott ist auf eurer Seite. Er ist da, Mensch geworden, einer von uns. Wäre das nicht die erlösendste Nachricht? Dass einem das kalt lässt, kann ich nicht verstehen. Dass man das kaum glauben kann, das kann ich verstehen. Wenn das wahr ist, dann, wie kann man das hören, ohne sich vor Freude und Glück in die Hose zu machen? Wenn das wahr ist. Ich kann euch das nur bezeugen, dass ich das glaube. Und dass hier Leute sitzen, viele Leute, die das glauben. Wir können es euch nur bezeugen, dass Jesus lebt und in unserem Leben anwesend ist, so wie Aslan anwesend ist, im Leben dieser Kinder. Mehr können wir nicht machen. Was du damit machst, ist deine Sache. Aber ich möchte zum Schluss noch ein paar Worte dazu sagen, was es bedeutet, wenn Gott mit uns ist. Unabhängig jetzt davon, ob du das schon glauben kannst oder du es zum ersten Mal hörst oder ob du das mal geglaubt hast und jetzt zweifelst oder auf dem Weg dahin bist, es zu glauben. Ein paar Worte dafür, was es bedeutet, wenn Gott mit uns ist. Wenn Gott mit uns ist, ein ganz einfacher Satz, dann wird es hell. Dann wird es hell. Da, wo Jesus ist, da wird es hell. Das ist in deinem Leben möglich, genauso wie in meinem. Dass diese Welt dunkel ist, davon habe ich letztes Mal ein bisschen was gesagt, und das brauche ich euch nicht irgendwie mit Worten beweisen. Diese Welt dunkel ist, wissen wir. Der Sohn des großen Königs jenseits des Universums kam, um diese Dunkelheit aufzubrechen. Und man kann die berechtigte Frage stellen, ob ihm das denn wirklich so gut gelungen ist. 2000 Jahre ist das her. Gottes Licht hat ganz offensichtlich nicht alles Dunkle in dieser Welt weggefegt. Man hat eher den Eindruck, na, da kam das dunkle Mittelalter, ne, und dann wurde es wieder ein bisschen heller. Jetzt könnte man denken, es würde schon wieder dunkler. Man hat eher den Eindruck, das sei gar nicht so gut gelungen. Damals haben sich das viele gewünscht, wenn diese Prophezeiung wahr wird und wenn dieser Retter, wie immer er aussieht, kommt, dann wird es hell und dann ist Himmel auf Erden. Aber das ist Fakt, das ist nicht passiert. Deswegen noch ein paar Worte dazu, wie Gottes Licht ist. Gottes Licht ist anders. Gottes Licht macht das Leben hell, das habe ich erlebt. Aber er macht ein Leben nach dem anderen hell. Er macht ein Leben nach dem anderen her. Gottes Licht kam von Anfang an ganz persönlich zu einzelnen Leuten, zu einzelnen Menschen. Maria ist die Erste. Und der Engel ihr sagt, du musst jetzt am Schwanger sein. Und dann dieser verwirrte Verlobte Josef. Und dann ein paar dusselige Schafhirten, die das so halb auf die Reihe kriegen, was da eigentlich geht. Dann noch ein paar Astrologen. Drei. Nein, ich glaube, in der Bibel steht gar nicht, dass es drei sind. Die Legende hat nachher die Zahl drei dazu gedichtet, wenn ich es richtig weiß. Auf jeden Fall sind Könige aus ihnen gemacht. Eigentlich waren es Sterndeuter, Astrologen. Einzelne Menschen also, die dieses Licht sehen, die Jesus kennenlernen und in ihm Gottes Licht erkennen. Und bis heute ist das so. Und das hat ganz unterschiedliche Auswirkungen, wenn Menschen diesem Licht begegnen. Die einen zieht es an. Die anderen verkriechen sich. Jemand hat mal gesagt, die Menschen kann man aufteilen in Kakerlaken und Motten. Das sind jetzt beides absolut keine Tiere, mit denen wir uns gerne vergleichen. Aber das Verhalten dieser Tiere ist eben interessant. Wenn man Licht anmacht in einem Raum, verschwinden die Kakerlaken und die Motten kommen. Und so ähnlich ist es bei Menschen, wenn sie auf Jesus und sein Licht treffen. Bei Aslan ist es auch so, als er auftritt. Diese vier Kinder fallen alle vor ihm nieder. Drei tun es aus Ehrfurcht. Einer tut es aus Angst. Edmund tut es aus Angst. Er ist ein Verräter. Lucy, Susan und Peter tun es aus Ehrfurcht. Edmund tut es aus Angst. Er ist ein Verräter. Er hat seine Geschwister verraten. Er hat sich mit der weißen Hexe verbündet. Jedenfalls zeitweilig. Und dann kam er nicht mehr raus aus ihrer Gewalt. Und jetzt, wo er weiß, Aslan kommt, zittert er vor ihm. Denn er weiß um seine Schuld. Und so ist es, wenn du dem Licht begegnest. Deine Schuld wird aufgedeckt. Und das ist das, jedenfalls auf den ersten Blick, Unangenehme am Licht. Das Dunkle in dir wird hell gemacht. Und manchen Menschen macht dieser Gedanke Angst. Aber ich sage dir, genau darin liegt die Kraft dieses Lichtes. Jesus ist nicht zuerst gekommen, um in dieser Welt in großem Stil und auf einmal dieses Licht anzuknipsen und jetzt ist Himmel auf Erde und wir können alle jubeln und das Böse ist weg. Sondern er ist gekommen, um Herz für Herz, Herz hell zu machen. Darin liegt die Kraft dieses Lichtes. Der Engel sagt, Josef in diesem Traum, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, nennen ihn Jesus, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Er wird sein Volk von Schuld befreien. Befreiung von deiner Schuld. Edmund in dieser Geschichte erlebt das. Er zittert vor Aslan. Trotzdem ist Aslan der ihn erstmal aus der Macht dieser weißen Hexe herausreißt, ihn befreit. Und er hat dann ein langes Gespräch mit ihm, unter vier Augen. Und nach diesem Gespräch ist Edmund nie wieder derselbe geworden. Nie wieder derselbe gewesen. Was er erlebt hat in diesem Gespräch, Aslan, der Herrscher von Narnia, vergibt mir. Der Einzige, der das kann, vergibt mir. Diese Schuld ist weg. Und Aslan sagt nachher zu den Geschwistern, nach dem Gespräch, es gäbe keinen Grund mehr, mit Edmund über die Vergangenheit zu reden. Edmund erlebt das Licht. Edmund erlebt Weihnachten. Bei ihm wird es hell. Und so eine Art von Licht ist das. So sieht es aus, wenn Gott mit dir ist. So sieht es aus, wenn Gott das Licht anmacht. Damit entlasse ich euch in euer persönliches Weihnachten. Wenn du dich nach dem Licht sehnst, dann öffne dein Herz für diese Wahrheit, dass der Sohn des großen Königs jenseits des Universums seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat. Ob du das intellektuell glauben kannst oder nicht, öffne dein Herz einfach mal dafür. Komm ruhig nach vorne, es ist okay. Öffne dein Herz dafür, dass dieses Licht aber nicht eines ist, das alles Dunkle auf einen Schlag vertreibt, sondern dass dieses Licht eines ist, das zuerst mal mit dir sein will. dein Herz hell machen will. Etwas Schöneres kann dir nicht passieren. Etwas Schöneres kann dir nicht passieren, als den Sohn des großen Königs persönlich kennenzulernen. Amen.